Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ich bin Finn, ich bin vom EEZ in Rostock und wir machen europapolitische Bildungsarbeit. Und ich habe heute wieder meine Co-Moderatorin Nele mit dabei. Hallo Nele.
Hi, ich bin Nele. Ich mache hier gerade auch ein Praktikum beim EEZ und darf jetzt hier Teil des Podcasts sein zum zweiten Mal.
Wir sprechen heute über das Klimapaket der Europäischen Union, Fit for 55. Vielleicht hat das irgendjemand von euch schon mal gehört. Wahrscheinlich schon. Läuft einem irgendwie ab und zu dann doch mal über den Weg. Und wir wollen euch mal erklären, warum das Ganze wichtig ist und warum das nichts mit dem Alter 55 und mit Fitness zu tun hat.
Genau, und wie sich die EU das Ganze vorstellt und welche konkreten Maßnahmen sich hinter dem Paket zu verstecken, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Aber erstmal wollen wir das Ganze so ein bisschen inhaltlich einordnen. Also Fit for 55 ist ein Paket, ein Klimapaket, als Teil des sogenannten Green Deals. Der Green Deal hat das große übergeordnete Ziel, dass die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral ist. Und dafür müssen natürlich auch Treibhausgase wesentlich verringert werden. Ich glaube, das wissen wir alle. Genau, und dieses Paket wurde im Juli 2021, also mittlerweile auch schon ein bisschen her, verabschiedet. Fragen wir uns aber erstmal, wo der Name eigentlich herkommt. Das Ganze bezieht sich auf das Ziel der EU, die Emissionen von schädlichen Treibhausgasen, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, bis zum Jahr 2030 um mindestens 55% gegenüber 1990 zu senken. Also es handelt sich eben nicht um ein Programm für Mitte-50-Jährige noch fit und aktiv zu bleiben, sondern um ein konkretes Klimagesetz. Und dafür braucht es konkrete Maßnahmen und Vorschriften, die die EU versucht hat, in dieses Klimapaket einzubauen.
Ja, wichtig dabei ist, dass das Klimagesetz einen neuen Rahmen sozusagen anbietet. Es geht da um die Verwirklichung der Ziele für die Mitgliedstaaten und auch eine rechtliche Verpflichtung. Und das Fit for 55 enthält diese Überarbeitungsvorschläge für bereits bestehende Vorschriften der Europäischen Union und weitere Initiativen. Und innerhalb dieses Fit for 55 wird das einmal und dem Green Deal wird das einmal zusammengefasst, damit man diese Gesetze alle mehr oder weniger in Einklang miteinander bringen kann.
Die EU versucht dabei vor allem Wirtschaft und Industrie auch nicht zu sehr zu schaden. Denn das große übergeordnete Ziel ist auch ein fairer und sozialer Übergang in die Klimagerechtigkeit. Die Traumvorstellung der EU ist dabei, dass Industriestandorte in der EU wettbewerbsfähig bleiben und auch gestärkt werden. Dadurch können letztendlich neue, innovative Ideen aus der Forschung und Wissenschaft überhaupt erstmal entdeckt werden und letztendlich auch umgesetzt werden.
Das Problem dabei ist, dass natürlich auch andere Wirtschaftsstandorte außerhalb der EU-Staaten gesichert werden sollen und müssen. Und die EU möchte natürlich sicherstellen, dass dabei die eigene Vorreiterposition in Europa nicht aufgegeben wird. Heißt, man möchte sicherstellen, dass durch diese Klimagesetzgebung unsere Industrie in Europa nicht benachteiligt wird.
Genau. Und ein wichtiger und großer Punkt, den die EU versucht hat, in dieses Paket reinzupacken, ist der sogenannte Emissionshandel der EU. Dafür gibt es ein ganz großes, komplexes System und kurz gesagt handelt es sich dabei um einen CO2-Markt. Das Ganze gibt es seit dem Jahr 2005 und wurde eingeführt durch das sogenannte Kyoto-Protokoll, von dem einige von euch bestimmt auch schon mal was gehört haben. Und dieser ganze CO2-Markt soll letztendlich durch dieses Fit for 55-Paket reformiert werden. Das Ganze kann man auch beschreiben als ein gewisses Instrument der Politik, um den CO2-Ausstoß zu verringern.
Das Prinzip dabei, um das es hier geht, ist Cap and Trade, also zwei englische Begriffe. Das heißt einfach Cap-Obergrenze für den Ausstoß und Trade, also Handel. Das heißt, die betreffenden Industrien können auch mit den Zertifikaten, die ihnen zugewiesen wurden und die sie kaufen müssen, damit handeln. Heißt, wenn ich effizienter Emissionen einsparen kann und weniger Zertifikate letzten Endes benötige, als ich zur Verfügung habe, dann kann ich die verkaufen und damit natürlich Profite machen. Was ist da die Idee? Profite mit Klimaschutz machen, also Klimaschutz profitabler machen. Davon betroffen sind natürlich vor allem in sehr energieintensive Industriezweige. Da geht es um Stahl, Metallherstellung, Glas und natürlich auch die Stromerzeugung. Und die Mitgliedstaaten geben diese Berechtigung zum Ausstoß und die geben sie an diese Unternehmen weiter. Teilweise werden die versteigert. Es gibt aktuell auch immer noch ein Kontingent, das kostenlos an die Unternehmen gegeben wird. Oder es muss halt wie ich das ja gerade eben schon kurz beispielhaft erklärt habe, wenn ich als Unternehmen effizienter bin und mehr einspare, kann ich verkaufen. Wenn ich als Unternehmen aber deutlich mehr ausstoße, als ich Zertifikate habe, dann muss ich dem anderen Unternehmen in dem Fall, das effizienter war als ich, muss ich dann deren Zertifikate abkaufen, damit ich dann diese Zertifikate, ein Zertifikat gleich eine Tonne CO2, die ich emittieren darf oder ausstoßen darf, die muss ich dann natürlich kaufen. Und dadurch entsteht dieses Marktprinzip, jeder kennt es, die unsichtbare Hand des Marktes, ein beliebter Begriff, aber darum geht es letzten Endes und dass die unsichtbare Hand des Marktes hier die CO2-Emissionen hilft zu senken, indem die Preise Anreize bilden, um kostensparend sich zu verhalten.
Also stellen wir uns einmal vor, wir sind großer Chef eines Unternehmens und wir möchten im Jahr mehr CO2 ausstoßen, als wir eigentlich dürfen mit den Zertifikaten, die wir von unserer Regierung bekommen haben. Also muss ich mir überlegen, okay, wo kriege ich jetzt diese zusätzlichen Zertifikate her? Ich muss sie kaufen, weil mein kostenloses Kontingent ist aufgebraucht. Und diese freiverkäuflichen Zertifikate stammen dann zumeist eben von anderen Unternehmen, die weniger Emissionen verursachen und daher letztendlich überschüssige Berechtigungen übrig haben und auf diesem Markt anbieten. Es entsteht also ein Sekundärmarkt sozusagen. Und dabei hat dann jede Tonne CO2 einen monetären Gegenwert in Form von Geld. Und dadurch wird das Ganze letztendlich, wie wir eben schon gehört haben, marktwirtschaftlich. Das heißt, ein Unternehmen, das konform mit den Vorschriften agiert und wenig CO2 ausstößt, bekommt Geld, kann sich eine goldene Nase verdienen und klimaschädliche Unternehmen müssen zahlen. Und das ist der Anreiz, letztendlich klimaschonend zu agieren und zu produzieren.
So, an diesem System gab es dann auch Reformen und im Zeitraum von 2013 bis 2020 gab es dann erstmals eine Obergrenze für die Anzahl an Zertifikaten und an Berechtigungen. Das waren 15,6 Milliarden Stück. Und diese 15,6 Milliarden, die wurden über 8 Jahre verteilt und dabei hat jedes Land selber über die Grenzen entschieden. Was ist jetzt der Trick dabei, wenn man das Ganze verteilt? Man verteilt das natürlich so, dass man in den ersten Jahren deutlich mehr Zertifikate hat als in dem 8. Jahr jetzt beispielsweise. Da sollte man dann die wenigsten Zertifikate haben und dadurch hat man dann, wenn man das jetzt am Matheunterricht an so einen Graphen denkt, hat man dann so einen absinkenden Graphen und das soll dann natürlich die Emissionen darstellen, die dann auch gleichzeitig sinken. Dadurch entsteht natürlich dann im 8. Jahr eine Verknappung, weil dann weniger, immer weniger zur Verfügung ist. Und ab 2017 gab es dann die Reform vom EU-Emissionshandel und dadurch sind dann auch die Preise wieder gestiegen. Die waren 2023 beispielsweise bei 100 Euro pro Tonne, was, Nele wird es gleich sagen, schon recht hoch war, denn...
Genau, also... In den niedrigsten Zeiten sozusagen lag der Preis für eine Tonne CO2 bei ganzen 3 Euro, was natürlich zu den 100 Euro, wie wir eben gehört haben, ein enormer Unterschied ist. Und dem wollte die EU dann letztendlich entgegenwirken, unter anderem auch mit dem Fit for 55-Paket aus 2021. Aber was genau will die EU denn damit jetzt verändern? Der Emissionshandel, wie wir eben schon gehört haben, hat eine sehr, sehr zentrale Rolle in diesem Paket und soll gestärkt werden. Also man möchte dieses Handelssystem beibehalten, verändern und verbessern. Im Mai 2023, also jetzt noch gar nicht so lange her, wurde eine neue Richtlinie veröffentlicht für den Emissionshandel mit dem Ziel, dass man erhöhte Ambitionen für den Klimaschutz umsetzt, um letztendlich dann die Treibhausgasemissionen oder Ausstöße zu verringern. Dabei war auch inbegriffen, dass diese Obergrenze, dieses Cap, wie wir gehört haben, reduziert wird. Und das soll einmal in diesem Jahr 2024 passieren und dann nochmal in 2 Jahren. Und dadurch hat man natürlich versucht, ja, einfach diese Grenze an CO2, was ausgestoßen werden darf durch diese sehr energieintensiven Industrien oder Industrien in Europa generell, ja, herabgesetzt wird. Eine weitere große Reform war die Einbindung des Schiffsverkehrs und auch der Entschluss, dass bis 2027 keine kostenlosen Zertifikate mehr an diese großen Firmen und Industrien durch die Nationalstaaten verteilt werden dürfen.
Das hatte ich ja schon erwähnt. Also es wurden immer diese Grundkontingente verteilt, die dann kostenlos waren. Und dann musste man sich in den Versteigerungen oder musste man sich dann zusätzliche welche kaufen und ansonsten auf dem Sekundärmarkt. Genau. Was sind jetzt die Probleme von diesem System? Also es hört sich in der Theorie natürlich sehr gut an, dass das alles mit dem Markt und marktwirtschaftlich funktioniert und dass dann dementsprechend auch da, wo einfach eingespart wird, eingespart werden kann, auch zuerst eingespart wird. Aber zwischen 2008 und 2012 hat man dann gesehen, es gab wenig ambitionierte Obergrenzen. Heißt, es waren viel zu viele Zertifikate zur Verfügung für die Unternehmen. Das hatte natürlich auch etwas mit der Wirtschaftskrise damals zu tun. Man wollte der Wirtschaft nicht zusätzlich Steine in den Weg legen, hat aber natürlich auch mit internationalen Gutschriften aus anderen Vorhaben den Unternehmen geholfen. Ja, was ist dadurch passiert, dass auch in dieser Krisenzeit nach der Finanzkrise, dass es dadurch da viel zu viele Berechtigungen gab und es keine Obergrenzen gab? Einige Unternehmen oder viele Unternehmen haben sehr viele Berechtigungen gekauft, um sie dann auf Vorrat zu haben. Ist ja marktwirtschaftlich gesehen auch schlau. Würde jeder wahrscheinlich auch so machen. Wenn das billig ist, dann kaufe ich davon viel. Und wenn viel da ist, dann kaufe ich das. Könnte ja gut sein in der Zukunft, ne? Und wir haben ja gerade eben, habe ich ja schon erwähnt, 2023 lag der Preis zwischenzeitlich auch mal bei 100 Euro. Und der niedrigste Preis, den es gab in dieser Zeit, der lag tatsächlich bei nur 3 Euro die Tonne. Also wer damals viel eingekauft hat, hat heute viel Geld gespart. Ist natürlich aber auch positiv für den Emissionshandel, weil trotz allem immer noch dadurch das Marktprinzip vorangetrieben wurde. Aber was ist das Problem? Um zum Problem zurückzukommen, in diesem Zeitraum war der Emissionshandel also kaum wirksam. Da wurde wenig erreicht und wenig Emissionen wurden gesenkt, dadurch, dass dieser Überschuss vorhanden war.
Genau, wollen wir die Probleme jetzt noch einmal kurz und knapp zusammenfassen. Also ein großer Punkt, der ein Problem für den Plan der EU dargestellt hat und auch noch darstellen kann, sind die internationalen Gutschriften. Das bedeutet, dass letztendlich Emissionsberechtigungen verwendet werden, die nicht aus der EU stammen, sondern zum Beispiel aus der USA oder eben aus anderen Ländern. Und dadurch kommt eben diese festgelegte Obergrenze innerhalb der EU ins Wanken. Die ausgestoßenen Emissionen, die wir hier vor Ort haben, passen eben nicht mehr zu der Obergrenze, weil es zu viele ungenutzte Zertifikate im EU-Raum gibt und eben durch diese internationalen Gutschriften die großen Industrien sozusagen ihr CO2 einfach woanders in Anführungsstrichen einsparen. Und dem wurde natürlich dann eben versucht entgegenzuwirken, dadurch, dass zum Beispiel Berechtigungen einfach aktiv den Firmen nicht mehr gegeben wurden. Und dadurch hat man eben versucht, diesen Überschuss an Zertifikaten zu verringern. Der Punkt der kostenlosen Zertifikate, das soll ja bis 2027 auslaufen, so stückweise, ist eben auch ein Problem, das durch das Fit for 55-Paket gelöst wurde, weil dann eben Firmen, wie wir eben schon gehört haben, mit dem Verkauf von zusätzlichen Zertifikaten, die sie eben kostenlos vom Staat erhalten oder dann aber gar nicht brauchen, letztendlich sogar noch Gewinn machen können. Und das ist natürlich gar nicht im Sinne der Klimaschutzziele der EU. Und ein weiterer Punkt sind zu hohe Grenzwerte. Das bedeutet, dass die tatsächlich verursachten Emissionen seit 2005 tatsächlich nur in einem einzigen Jahr, und zwar 2008, unter dieser festgelegten Obergrenze lagen, weil eben durch ein Überangebot an Zertifikaten der CO2 oder der Preis für eine Tonne CO2 immer weiter gesunken ist und dadurch diese Obergrenze, die halt nicht ambitioniert genug angelegt war, letztendlich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Abschließend wollen wir nochmal gucken, was liegt jetzt uns eigentlich am Herzen oder was soll sich ändern bei diesem ganzen System. Der Emissionshandel ist ein sehr komplexes System, das sich andauernd verändert und halt andauernd auch bearbeitet werden muss.
Ja, die Frage, die natürlich bleibt, ist, ob dieses Emissionssystem der EU wirklich seinen politisch gewollten Zweck erfüllt und ob das ein funktionierendes Instrument ist. Und dabei bleibt natürlich spannend, wie sich das Ganze dann in der Zukunft weiterentwickelt. Wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass einige Reformen auch gemacht wurden oder gemacht werden, um den schärfer zu stellen, denn in der Vergangenheit war der Handel nicht, also der Emissionshandel nicht immer sehr scharf gestellt, wenn man das auch mal so ausdrücken kann. Und an sich ist es natürlich eine gute Möglichkeit, damit dem Treibhausgaseffekt entgegenzutreten und die Emissionen zu verringern. Und die Frage, die sich dabei natürlich auch immer stellt, ist, ob Staaten außerhalb der Europäischen Union sich diesem Beispiel anschließen oder dem folgen, weil das ist ja natürlich auch immer ein Problem, wenn wir in Europa unsere Industrie diesem Emissionshandel unterziehen, aber die müssen mit dem Unternehmen aus Indien konkurrieren, das das Ganze vielleicht nicht machen muss, hat man natürlich einen Nachteil. Und von Vorteil wäre das natürlich, wenn die wenn dieser Emissionshandel auch auf andere Länder ausgeweitet werden würde. Und das wäre natürlich eine spannende Frage in der Zukunft, ob sowas auch möglich wäre.
Wir haben jetzt ja ganz viel die letzten Minuten hier über den Ausstoß von CO2 geredet, aber ein anderer wichtiger Gegenpart im Fit for 55-Paket ist eben auch der Abbau von CO2 aus der Luft sozusagen. Und das funktioniert vor allem in dem Bereich der Landnutzung, also Landwirtschaft, Anbau von Lebensmittelproduktionen etc. und der Forstwirtschaft. 2022 war das Ziel oder wurde das Ziel gesetzt, den Emissionen von Treibhausgasen zu senken, indem eben CO2 im Bereich der Landnutzung und Forstwirtschaft abgebaut wird. Dabei gab es dann eben auch wieder überarbeitete Vorschriften und höhere Zielvorgaben für das Jahr 2030, also eigentlich analog zu dem ganzen CO2-Treibhausgasemissionshandel, den wir gerade besprochen haben. Inhalt dabei ist, dass letztendlich Landflächen umgewandelt werden sollen und in ihrer Nutzung ein bisschen verändert werden. Also sie sollen anders bewirtschaftet werden. Ich meine, die Grundlage davon, wie wir uns wahrscheinlich alle noch an den Biologieunterricht von früher erinnern können, ist, dass Pflanzen mehr CO2 aufnehmen, als sie freisetzen. Das ist natürlich erstmal was ganz Cooles, was die Menschen sich dann zunutze machen wollen. Also große Naturwälder absorbieren zum Beispiel nahezu 10% der ganzen Treibhausgasemissionen im EU-Raum. Und deshalb hat die EU dann eine sogenannte No-Debit-Regel eingeführt, wieder ein kompliziertes englisches Wort. Das bedeutet eigentlich nur, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, dass die Emissionen und CO2-Ausstöße, die aus der Landnutzung, also aus der Landwirtschaft, Massentierhaltung und aus der Forstwirtschaft kommen, durch gleichwertigen CO2-Abbau wieder ausgeglichen werden oder eben aus dem Minusbereich in den Positivbereich gelenkt werden. Und da gibt es dann eben verbindliche Vorgaben für jedes einzelne Land.
Besonders viel diskutiert ist da auch, jeder kennt das von uns, diese Biogasanlagen, die verbrauchen natürlich auch Flächen, um den Mais oder was auch immer dann dort verbrannt wird, Mais, Raps oder andere Pflanzen, die haben natürlich eine bessere Bilanz, CO2-Bilanz als fossile Energien. Ganz einfach, ich baue eine Pflanze an, die bindet Kohlenstoff, CO2 aus der Luft und danach verbrenne ich sie. Und da habe ich natürlich einen Kreislauf. Ich habe etwas aus der Luft rausgenommen und dann nehme ich die Energie und dann geht das CO2 wieder hoch. Wenn ich da jetzt Kohle als Gegenbeispiel nehme, Kohle liegt in der Erde, ist nicht im CO2-Kreislauf mit drinne. Wenn ich die jetzt aus der Erde rausnehme und im Kohlekraftwerk verbrenne, dann füge ich mehr CO2 in den Kreislauf hinzu, als vorher da war. Und das mache ich mit der Biomasse nicht. Deshalb wird sie als umweltfreundlicher gesehen als fossile Brennstoffe. Ein Problem ist natürlich, dass das zur Flächenkonkurrenz beiträgt. Also es gibt ein neues Feld, das sich darum bemüht, Ackerbau- und Anbauflächen zu bekommen, die dann konkurrieren müssen mit Landwirten, die Futtermittel anbauen, die Getreide für den Menschen anbauen und so weiter. Und dann Solarenergie ist dann natürlich auch noch etwas, was die Flächenkonkurrenz erhöht. Und das ist dann natürlich so ein Teil der Kritik daran.
Es gibt halt vor allem aus der Wissenschaft und Forschung relativ viel Kritik genau an diesem Punkt des Fit for 55-Pakets. Also grundlegend sagen die erstmal, das ist ganz cool, was ihr da macht und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir reden müssen. Aber die Art und Weise, wie das Ganze ausformuliert ist und was die EU sich dabei gedacht hat, wird eben vor allem aus der Wissenschaft oftmals kritisiert. Und ein grundlegender Punkt dabei ist, dass die EU in ihrem Paket oder in ihren Maßnahmen annimmt, dass der Anbau von Biomasse gleichbedeutend ist mit einer CO2-Neutralität. Und das ist halt nicht so ganz der Fall. Die EU will für ihre Klimaschutzziele eben mehr Flächen für die Gewinnung von Bioenergie nutzen. Aber dafür werden eben zum Beispiel Produktionsfelder wie Nahrungsmittelherstellung ins Ausland verlagert. Dabei ignoriert man eben genau diese Folgen, die diese Flächenkonkurrenz hat, die wir eben kurz
Da würde ich jetzt
besprochen
als
haben.
Beispiel auch Soja aus Brasilien einwerfen. Das ist
Genau.
bestimmt eben ein Begriff, der nicht für die Veganer geholt wird, sondern für die Tiere.
Das ist eben so ein Knackpunkt. Dadurch haben wir nämlich sehr, sehr viel mehr Import nötig in der EU, das natürlich letztendlich für die Klimabilanz gar nicht gut ist. Und auch eben dementsprechend, um nochmal auf die Schwächung und Stärkung von Wirtschaft zurückzukommen, auch für die EU-interne Wirtschaft jetzt nicht unbedingt förderlich. Letztendlich nimmt man eigentlich ein Problem, was wir in der EU haben, diese ja, Flächenkonkurrenz und so wenig Flächen, nimmt das Problem und schiebt es einfach in ein anderes Land, weil eben dann die Flächen da vor Ort abgeholzt werden. Und ja, dadurch hat sich das Problem nicht wirklich gelöst, sondern wurde einfach nur woanders verlagert. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist, dass durch diese vielen Anbauflächen für Biokraftstoffe und auch für neue Anbauflächen für Nutzwälder naturnahe Wiesenflächen verschwinden. Und diese naturnahen Wiesenflächen sind eigentlich ein wichtiger Gral beim Thema Biodiversität und dem Erhalt von verschiedenen Arten, Insekten, Gräsern, was auch immer.
Bienen.
Und Bienen, natürlich ganz wichtig, die Bienen. Und natürlich sind naturnahe Wiesenflächen auch ein ganz, ganz wichtiger CO2-Speicher. Und indem man die eben platt macht, um da ja Biogasanlagen hinzustellen, hat man jetzt auch nicht so die beste CO2-Bilanz.
Ja, also es ist sehr kontrovers, kann man so zusammenfassen. Es hat sicherlich Vor- und Nachteile und was auf jeden Fall unbestritten ist, die Landnutzung, die Konkurrenz steigt dadurch und ob das dann im Endeffekt eine positivere CO2-Bilanz hat als Kohle, das ist wahrscheinlich der Fall. Aber die Folgen des Ganzen, die muss man natürlich komplexer abschätzen. Und das ist ein Teil der Kritik, dass das nicht unbedingt immer passiert.
Genau. Und ich glaube, damit haben wir jetzt die großen, wichtigen Bausteine, die wir jetzt besprechen wollten, vom Fit for 55-Paket und dem Green Deal, soweit hoffentlich verständlich erklärt. Und wir würden jetzt noch einmal kurz wieder Werbung schalten, und zwar für den 9. Juni 2024, denn da ist die Europawahl.
Bitte hingehen, bitte einmal vormerken, merken das Datum, 9. Juni, kann man nicht oft genug sagen. Wir wählen unser Europaparlament neu und jeder ist aufgerufen, sich seinen oder seine Vertreterin in diesem Parlament auszusuchen. Das soll es auch schon für diese Woche gewesen sein. Nächste Woche, das Thema der nächsten Woche ist Next Generation EU. Das ist ein Finanzpaket in der Europäischen Union. Das werden wir auch mal ein wenig genauer erläutern. Ihr könnt gerne unseren Podcast folgen und gerne abonnieren. Gerne auch bewerten bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und in den Shownotes haben wir natürlich auch weiterhin unsere Internetpräsenz verlinkt. Die Internetseite Facebook, X, Instagram, YouTube.
Sagen wir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.